Also, angesichts der Sommerhitze habe ich ein einfaches Thema ausgewählt. 5 Befreiungswege heißt es. Und ich fange damit an, dass ich mal darauf hinweise, dass es bei den Belehrungen des Buddha doch das eine oder andere wirklich Bemerkenswerte gibt, generell gesprochen. Das eine ist eine konstante und klare Zielorientierung. Er weiß immer und sagt immer, wo es hingeht. Und das zweite ist, dass die Folgerichtigkeit seiner Praxis oder der empfohlenen Praxis genau dazu passt. Das zweite ist, dass trotzdem das, was er sagt, sehr verschieden ausgedrückt ist. Er findet immer neue Formulierungen, neue Perspektiven, neue Reihen, neue Begrifflichkeiten. Allgemein gesprochen geht es immer um Sila Samadhi Panya oder in dem achtfachen Pfad, aber im Konkreten sieht es immer anders aus. Und da gehört ganz eng der dritte Aspekt mit dazu, dass die persönliche individuelle Praxis entsprechend verschieden ist. Sie sieht für jeden anders aus, je nachdem, was jemand an Erfahrung mitbringt, je nachdem, wie die Lebenssituation aussieht, je nachdem, was jemand für Neigungen und Fähigkeiten hat. Und genau das will ich heute mal demonstrieren an einer kleinen Lehrrede. Sie heißt die 5 Befreiungswege, stammt aus dem Anguttara Nikaya. Und ich kenne diese Lehrrede schon sehr lange, aber ich muss sagen, die habe ich bisher kaum beachtet oder sie gar nicht so richtig gewürdigt, wie das eigentlich sein müsste. Und in ihr werden, wie der Titel schon sagt, 5 Befreiungswege genannt. Das heißt, 5 verschiedene Formen von Praxis, die aber im Kern alle auf dasselbe hinauslaufen. Und damit sind wir schon bei der Lehrrede selbst, beziehungsweise bei dem Einstieg, der so formuliert ist. 5 Befreiungswege gibt es, auf denen dem strebsam, eifrig, selbstentschlossen verweilenden Mönche der unbefreite Geist befreit wird, die unversiegten Triebe zur Versiegung gelangen und der des bisher unerreichten höchsten Friedens teilhaftig wird. Welches sind diese 5? So, aus bestimmten Gründen will ich diese 5 erstmal nur nennen, nur als Stichwort mal nennen. Das erste ist Dhamma hören, Lehre hören. Das zweite, Lehre anderen darlegen, erklären. Das dritte, Lehre rezitieren. Das vierte, über die Lehre nachdenken. Und das fünfte, der große Bereich dessen, was wir heute so Meditation nennen. Und diese 5, wenn man die so als Stichworte hört, klingen ja nicht wirklich kompliziert und anspruchsvoll. Sicher wird am Anfang gesagt, es soll jemand sich engagieren, er soll bei der Sache sein, er soll Energie investieren. Aber die Vorgehensweisen selbst, wie etwa hören, klingen ja nur wirklich unkompliziert und geradeaus. Ja. Und umso verblüffender ist, dass gleichzeitig der Ertrag dessen, was da in Aussicht gestellt ist, wirklich sehr, sehr hoch ist, kann man im Grunde gar nicht mehr toppen. Denn da wird gesagt, dass alle psychischen Mängel und Querheiten, die wir so haben, alle Unsinnigkeiten unseres Geistes aussortiert werden, dass alle triebhaften Verwicklungen und Bindungen an Existenz, an Leben sozusagen aufgelöst werden, dass uns der höchste Frieden winkt, ja, dass uns die unübertreffbare Freiheit in Aussicht gestellt ist. Das ist doch schon was. Und ich kann mir vorstellen, dass solche Perspektiven für viele attraktiv sind. Denn man hat es gern einfach und möglichst viel für das, was man tut oder was man nicht tut. Ja. Warum soll man denn sich mit 4 Wahrheiten beschäftigen? Warum denn den achtfachen Weg gehen? Ja, warum denn sich um die 10 Wirkenswerten kümmern? Oder warum 4 Satipatthana und 4 Brahmavihara und 7 Sambhujanga? Da schwirrt einem doch eher der Kopf. Da ist es doch einfacher. Man setzt sich in seinen Sessel und hört sich eine Lehrrede oder eine Belehrung an. Soweit die Theorie. Und tatsächlich gibt es Lehrreden, wo diese Unmittelbarkeit von Ursache und Wirkung, Hören und Befreiung geradezu nahegelegt wird. Wenn man das so liest, denkt man, ach, guck, genau so ist es, da steht's doch. Ich will ein Beispiel nennen, ein bekanntes, berühmtes Beispiel zu dem Thema Hören. Da ist ein nicht-buddhistischer Asket, Bahia heißt der, Daruchiriya, bekannter Mann, der in seinem Wohngebiet höchste Anerkennung findet. Er ist wirklich geachtet und geehrt von allen und findet rundum große Unterstützung. Und der kommt eines Tages auf die Idee und sagt sich, ach, ob ich wohl schon ein Arahat bin, ob ich wohl schon ein Geheilter bin, denkt er so vor sich hin. Und eine befreundete Gottheit kommt zu ihm und sagt, du, tut mir leid, mein Lieber, nee, bist du nicht, du bist noch nicht mal auf dem Weg dahin. Und es spricht für die Größe dieses Mannes, dass der dann nicht sagt, was weißt du schon, ja, kümmere dich um dein Kram, ich bin bestimmt schon einer der Top-Elite hier. Sondern er fragt sofort, ach, nee, aber ja, wie geht's denn? Wie komme ich denn auf den Weg? Ja, wie komme ich denn dahin, dass ich Befreiung erlange? Und dieser Deva sagt ihm, ja, und da gibt's einen großen Lehrer, den nennen sie den Buddha, der wohnt zurzeit in Sarvati. Da würde ich mich mal kümmern, da würde ich mal hingehen und den mal befragen. Und Bahia macht nichts anderes, er macht sich sofort auf den Weg, verliert keine Zeit, erreicht den Buddha auch in Sarvati, als der gerade auf Almosengang ist. Und er spricht ihn dann an und sagt, du, also ich habe es ein bisschen eilig, könntest du mir die Lehre mal schnell beibringen? Und der Buddha sagt, also das ist jetzt nicht wirklich der geeignete Zeitpunkt, komm doch später wieder. Nochmal sagt, aber bitte, bitte, ich sag's, es ist nicht der gerechte Zeitpunkt jetzt, bitte komm später wieder. Und er setzt zum dritten Mal und sagt, wer weiß, wie kurz das Leben ist. Vielleicht bist du, Buddha, bald tot und kannst mir nichts mehr erklären. Vielleicht bin ich bald tot und kann nichts mehr hören. Das wäre doch schlimm. Und da macht er, erwacht er wirklich mal eine Ausnahme. Er sagt, okay, dann höre zu. Und dann erklärt er ihm folgende Sätze. Die zitiere ich im Original. Was das angeht, kannst du dich so üben. Gesehenes gilt dir nur als Gesehenes. Gehörtes nur als Gehörtes. Sinnlich Erfahrenes nur als sinnlich Erfahrenes. Erkanntes nur als Erkanntes. So kannst du dich üben. Wenn dir Gesehenes nur als Gesehenes, Gehörtes nur als Gehörtes gelten wird, sinnlich Erfahrenes nur als sinnlich Erfahrenes, Erkanntes nur als Erkanntes, dann bist du nicht dort, dann ist das nicht deine Sache, dann bist du weder hier noch jenseits noch dazwischen. Das eben ist das Ende des Leidens. Als der Bahia Daruchiriya vom Erhabenen diese kurze Lehrdarlegung erhalten hatte, wurde sein Herz ohne Anhangen von Beeinflussung frei. So, der bedankt sich, geht davon und kurze Zeit später wird er von einer Kuh des Lebens beraubt. Und die Mönche, die um den Buddha rum waren, haben das irgendwie mitgekriegt und fragen, was ist denn aus dem geworden? Und der Buddha sagt, ja, der ist als ein Geheilter gestorben. Und das ist doch irgendwie eine sehr merkwürdige Sache. Dieser Mann, ein nicht-buddhistischer Asket, der hatte von dem Namen Buddha noch nichts gehört, von der Lehre noch nichts gehört, bekommt diese kurze Darlegung, die noch überaus kryptisch ist. Also ein normaler Mensch denkt, was ist denn das jetzt? Und er sagt innerlich, okay, hab verstanden, Sache erledigt, ich bin jetzt das, was ich vorher dachte zu sein, nämlich ein Arahat. Und so gibt es mehrere ähnliche Vorgänge, ähnliche Sutten, wo dieser Zusammenhang zwischen Praxis, Hören in dem Fall und Befreiung in dieser engen Dichte sozusagen aufgeführt ist. Und jetzt komme ich zurück auf unsere Lehrrede, die wir eigentlich betrachten. weil da zumindest etwas gesagt wird oder Hinweise gegeben wird zu dieser Spanne zwischen Hören und Befreiung. Da gibt es noch einen mehrstufigen Prozess, der zwischen eben diesen beiden hier so kurz nebeneinander gestellten Phänomenen darstellt. So, wir kommen zum ersten Befreiungsweg. Da weiß der Meister oder ein Ordensbruder, ein würdiger Ordensbruder, dem Mönche die Lehre. Und soweit der Meister oder der ehrwürdige Ordensbruder dem Mönche die Lehre darlegt, soweit versteht er die Lehre und ihren Sinn. Die Lehre und ihren Sinn verstehend, steigt bei ihm Freude auf. Im Erfreuten erhebt sich Verzückung. Verzückten Herzens wird sein Inneres beruhigt. Innerlich beruhigt empfindet er Glück und des glücklichen Geist sammelt sich. Das ist die erste Befreiung. Ist auch sehr schnell, was da sozusagen abläuft. Aber wenn man genau hinguckt, sieht man doch, dass dazwischen, zwischen A und B, ein mehrstufiger Prozess, ein innerer Vorgang stattfindet, den wir als Samadhi kennen, als Sammlung, als ein psychischer Zustand des Gesammeltseins oder sagen wir auch der Vertiefung. Allerdings, und das macht diese Lehrrede ein bisschen schwierig, erkennt man aus der Formulierung nicht unbedingt, dass da das erste Jhana beschrieben ist, die erste Form der meditativen Sammlung. Und um uns das nochmal klar zu machen, wie die klassische Definition ist, und dann können wir den Vergleich herstellen, erinnere ich an eine kurze Lehrdarlegung, an ein kurzes Gespräch zwischen Mahakotita und Sariputta. Und dieser Mahakotita fragt Sariputta: Freund, wie viele Faktoren sind in der ersten Vertiefung überwunden und wie viele Faktoren sind darin enthalten? Und er fragt: Was ist Jhana? Freund, in der ersten Vertiefung sind 5 Faktoren überwunden und 5 Faktoren darin enthalten. Wenn da ein Bhikkhu in die erste Vertiefung eingetreten ist, sind Sinnesbegierde, Übelwollen, Trägheit und Mattheit, Rastlosigkeit und Gewissensunruhe sowie Zweifel überwunden. Und es treten Erwägen und Sinn, Entzücken, Glückseligkeit und Einsgerichtetsein des Geistes auf. Das ist alles. Aber das ist eine ganze Welt. Ja? Weil da ein Geisteszustand, eine psychische Verfassung beschrieben wird, die dem normalen Menschen völlig fremd ist. Das ist etwas, was der Buddha als übermenschliche Erfahrung beschreibt, weil das einfach nicht zum normalen Alltagsbewusstsein gehört. Zunächst scheint es, dass diese eine Beschreibung und die andere nicht so richtig kompatibel sind. Und deshalb sagte ich am Anfang, der Buddha hat immer wieder verschiedene Perspektiven, um dieselben Dinge zu sehen und zu sagen. Und deshalb ist es unsere Aufgabe, auch zu merken, dass die Lehre gar nicht so kompliziert ist, weil sie nur Facetten immer wieder der gleichen Grunddinge darstellt. Deshalb will ich nur mal kurz euch verdeutlichen, wie beide Darstellungsweisen einfach kompatibel sind. In der klassischen Definition heißt es, es sind 2 Faktoren da, erwägen und sinnen. So, wo taucht die in unserer Lehrrede auf? Dort heißt es, die Lehre hören und den Sinn verstehen. Wenn man den Sinn von etwas versteht, wie macht man das? Durch Denken, Denkvorgänge, Sinnen und Erwägen ist dasselbe. Dann wörtlich genannt sind Entzücken, also die innere Begeisterung, die Inspiration, die man bei Vorträgen oder in der Praxis hat, die innere Hochstimmung, könnte man auch sagen, Piti. Und das dritte ist ebenfalls wörtlich genannt, Glückseligkeit, ein stilleres inneres Wohl, was Sukha genannt wird. Der Geist sammelt sich, wie ist es in unserer Lehrrede. Das ist Samadhi und das ist nichts anderes als das, was hier einsgerichtet sein des Geistes angeht. Das heißt, wir haben zwei Darstellungsweisen, die unterschiedlich klingen, aber dasselbe beinhalten, dass in diesem inneren Zustand bestimmte Formen des Denkens vorhanden sind und dass bestimmte Formen von innerer Hochstimmung, von angenehmen Gefühlen da sind und dass die Überschrift ist, der Geist ist nicht in tausend Aspekte zerstreut, sondern Herz und Geist sind gesammelt. Sie sind eins. Und wir denken dran, dass dieses Einssein genau der Zwischenstand, der Zwischenfaktor ist, der zwischen dem Hören bei Darucirio und der Befreiung von ihm stattgefunden haben muss. Ja. Was hier nicht erwähnt ist, dass die fünf Hemmungen weg sind. Die fünf Hemmungen, das ist ja das, was unser Normalbewusstsein sozusagen bewegt. Das sind die fünf Gedankenkomplexe des Begehrens, Übelwollen, Trägheit, Mattheit, Aufgeregtheit, Zweifel. Das sind so die fünf Gedankengestöber, in denen wir uns bewegen. Und die sind hier in dieser Vertiefung weg. Und sie sind hier nicht genannt, aber implizit trotzdem da. Denn wenn man auf die Lehre konzentriert ist, wenn man sich mit ihr beschäftigt, der Geist darauf fokussiert ist, kann doch nicht gleichzeitig weltliches Denken stattfinden. Das kann doch gar nicht sein, weil das eine schließt das andere aus. Der Geist kann zu einem Zeitpunkt immer nur mit einer Sache beschäftigt sein. Bevor wir weitergehen, müssen wir uns klar machen, dass wir hier schon ein paar wichtige Schlussfolgerungen ziehen können aus den wenigen Sätzen, die ich da euch vorgetragen habe. Und zwar die erste Schlussfolgerung ist, dass auch fokussiertes Hören, ich betone nochmal, fokussiertes Hören zum ersten Jhana, zur ersten Vertiefungsstufe führen kann. Ja? Und das heißt, dass die Befreiung, von der ich anfangs geredet habe in dem Beispiel, eben nicht einfach so passiert, sondern dass sie diesen geistigen Zustand, diesen Zustand der Sammlung einfach voraussetzt und notwendig ist. Befreiung findet auf Basis von Samadhi, auf der Basis von Sammlung statt. Nebenbemerkung, was auch wichtig ist, bevor man jetzt da Angst kriegt, oh je, da muss ich alle vier Jhanas und dann noch die formfreien Jhanas, ach, wird's schon wieder kompliziert? Ja, kann man machen, ist schön, wunderbar. Aber der Buddha sagt an einer Stelle, dass für die letztendliche Befreiung es genügt, wenigstens das erste Jhana erlebt zu haben oder damit vertraut zu sein. Das erste, nicht alle. Das setzt aber voraus, dass die Weisheitskraft entsprechend sein muss, damit man schon in der Erfahrung des ersten Jhana so den Durchblick hat, um zu erkennen, dass alle fünf Daseinsfaktoren letztendlich nicht tragfähig sind für dauerhaftes Glück. Wenn die Weisheitskraft nicht ausreicht, was auch oft der Fall ist, dann muss man die Erfahrung von Samadhi einfach vertiefen und fortsetzen und perfektionieren, bis das sozusagen die mangelnde Weisheitskraft kompensiert und das in der Kombination zu dem führt, worüber ich heute rede. Um nochmal einen Blick auf den Kanon insgesamt zu werfen, da werden wir feststellen, dass es eine Vielzahl von Lehrreden gibt oder von Überlieferungsteilen gibt, wo dieser Zusammenhang dargestellt ist, wo das Hören unmittelbar zu großen Wirkungen führt. Das muss nicht unbedingt schon Befreiung sein. Bei manchen, aber bei vielen Fällen ist es auch einfach schon oder nur, in Anführungsstrichen, nur der Stromeintritt. Das ist ja auch schon was. Ja. Denkt mal daran an die Belehrung, die der Buddha als allererstes seinen fünf ehemaligen Kumpanen gegeben hat. Eine Belehrung und einer, Kondanya hieß der hat den Stromeintritt erreicht. Und bei der zweiten Belehrung, die der Erwachte diesen Fünfen gegeben hat, wo er über Ich und Nicht-Ich gesprochen hat, haben alle fünf, die anwesend waren, Heiligkeit erreicht. Also ihr seht, welche Wirkung allein das Hören haben kann, und sage nochmal ausdrücklich dazu, nur wenn dieses Hören Samadhi auslöst, zu Samadhi führt und damit Befreiung möglich macht. Und letztes Beispiel, was mich immer fasziniert hat, ist der große Sariputta, ja, bei dem es genügt hat, dass er einen einzigen Vers von dem Asachi gehört hat und er hat ihn zum Stromeintritt gebracht. Wir probieren, ob das hier auch funktioniert. Ja. Einfach nur Testhalber. Die Dinge, die bedingt entstanden, die Ursachen, die sie entbanden und wie ihr Schwinden vor sich geht, das lehrt der Große, der es kennt. Wenn es jetzt Patsch gemacht hat, war es gut. Wenn nicht, warten wir, bis es soweit ist. Ja, der Weg ist uns klar. Wir kommen zum zweiten Befreiungsweg. Ferner, da weiß zwar nicht der Meister oder ein würdiger Ordensbruder dem Mönche die Lehre, sondern soweit der Mönch die Lehre gehört und gelernt hat, soweit legt er sie anderen ausführlich dar. Während er den anderen die gehörte und gelernte Lehre ausführlich darlegt, versteht er dabei die Lehre und ihren Sinn. Die Lehre und ihren Sinn verstehend, steigt dabei Freude auf. Punkt, Punkt, Punkt. Das ist die zweite Befreiung oder der zweite Befreiungsweg. Also hier haben wir eine Alternativroute. Ja, ebenfalls zur Leidbefreiung, aber eine andere Strecke. Und da gibt es ebenfalls ein prominentes Beispiel im Kanon. Das ist die Story um den ehrwürdigen Kemaka. Kemaka war ein fortgeschrittener älterer Mönch, der zu dieser Zeit, als die Episode spielt, sehr krank war, sehr unter Schmerzen litt. Und seine Ordensbrüder kamen zu ihm und haben ihn befragt. So das Übliche, wie geht's dir? Gut, schlecht? Nehmen die Schmerzen zu? Nein, nehmen zu, gehen nicht weg und so weiter. Und in diesem Dialog befragen sie ihn auch zu seiner Auffassung zum Thema Ich, Nicht-Ich, Anatta. Und soweit er das kann, legt Kemaka seinen Mitbrüdern die Lehre dar, nicht? Er zeigt seine Erfahrung und seine Auffassung von Anatta. Und diese Episode schließt mit folgender Bemerkung. So hatte der ehrwürdige Kemaka gesprochen. Beglückt freuten sich jene Ordensälteren über das Wort des ehrwürdigen Kemaka. Während aber diese Erklärung gesprochen wurde, löste sich bei 60 der Ordensälteren das Herz ohne Anhaften von den Trieben und ebenso bei dem ehrwürdigen Kemaka. Also das erste haben wir schon gehört, dass fokussiertes Hören diesen Effekt haben kann. Und jetzt ist an diesem Beispiel nochmal bestätigt, sozusagen anschaulich gemacht, dass auch das Vortragen der Lehre, das ausführliche Vortragen der Lehre zum selben Effekt führen kann. Aber ich möchte diesen psychologischen Zusammenhang, auf den es ankommt, noch ein bisschen näher herausarbeiten, weil das ja notwendig ist, dass man das ein bisschen tiefer begreift, was da stattfindet. Und da will ich zunächst mal auf eine kurze Wendung aufmerksam machen, die am Ende vieler Lehrreden zu finden ist, auch in der eben zitierten, wo es dann oft heißt, beglückt freuten sich jene Mönche, Ordensälteren und, und. Ja? Dahinter steht folgende Tatsache, dass die Lehre eine, und die Dhamma-Praxis eine Kombination ist von zunehmendem Verständnis, unser Verstehen der Realität, Durchschauen des Wesens der Existenz und einer zunehmenden emotionalen Erhellung, emotionalen Erhebung. Im Idealfall, wie bei Kemaka, ist es beides der Fall. Da kommt die richtige Info zum Thema Anatta, aber zugleich genug Input auch, was die emotionale Entwicklung angeht, sodass beides zusammen in dieser Kombination zum Ergebnis führt. Und wir haben ja oft Belehrungen, wo das eben nicht so recht zusammenpasst. Ja. Da gibt es die buddhologischen universitären Vorträge, die sehr faktenorientiert sind, die sehr historisch orientiert sind, wo man sagt, okay, so ist es. Aber es tut sich innerlich nichts. Da gibt es aber umgekehrt so mehr so schwärmerische Dhamma-Vorträge, wo alle begeistert sind am Ende so, ach, war das wieder toll, das war ja heute wieder richtig klasse. Und wenn man dann fragt, um was ging's denn? Ne? Ja, also es war toll jedenfalls. Aber was es ging, kann ich jetzt nicht mehr so genau sagen. Und das wäre die ideale Kombination, dass man für den Kopf sozusagen das Richtige kriegt und dass man für das Gemüt, für das Herz auch das Richtige kriegt. So. Und genau diesen psychologischen Zusammenhang will ich noch mal ein bisschen näher erläutern und einen kleinen Ausflug noch mal machen. Aber ich kann das näher definieren oder näher sozusagen uns veranschaulichen, wenn wir uns noch mal den Refrain angucken, der in dieser Lehrrede ja fünfmal auftaucht. Und es hat ja einen Sinn, dass die Dinge fünfmal wiederholt sind. Da heißt es jetzt am Beispiel des Hörens, die Lehre und ihren Sinn verstehend steigt Freude auf, im Erfreuten erhebt sich Verzückung, verzückten Herzens wird sein Inneres beruhigt empfindet er Glück und des glücklichen Geist sammelt sich. Das ist der psychische Vorgang, Samadhi-Vorgang, der stattfindet. Und ich habe überlegt, ich habe vorhin von den fünf Faktoren der Jhanas gesprochen, habe mir gedacht, das sind doch im Grunde auch die sieben Erwartungsglieder, die da genannt sind. Die sieben Bhujanga. Die sieben Faktoren dessen, was der Buddha als Samadhi, als Sammlung versteht. Habe ich mal geguckt, wo finden sich die wieder oder finden sie sich wirklich wieder? Ich habe sie alle gefunden. Wörtlich genannt sind Entzücken, also emotionale Seite, Entzücken, Gestilltheit, Freude und Sammlung. Das ist sozusagen identisch. Was incognito oder so indirekt mit auftaucht, sind die beiden anderen Dinge, Lehrergründung und Tatkraft. Lehrergründung, Dhamma Vicaya, wo taucht das auf? Nun, wenn man Lehren hört oder jemand Lehre darlegt, geht es doch um nichts anderes als um das Ergründen der Realität, um das Ergründen von Wahrheit. Und Tatkraft und Energie tauchen auch auf, aber nicht in der Formulierung, die ich vorgelesen habe, sondern im Vorspann, wo es heißt, dass jemand strebsam, eifrig und selbstentschlossen ist. Ja? Und Gleichmut wiederum ist ein Teil von Samadhi, das ist hier genannt. Und Achtsamkeit ist ohnehin immer dabei, weil diese geistige Instanz an mir immer zurückbringt auf die Übung und immer sagt, sind wir noch bei der Sache? Wenn nein, was muss ich tun, um wieder zurückzukommen? So, habe ich mir gedacht, guck mal da, da sind die sieben Erwachungsglieder doch tatsächlich vorhanden. Aber ich war ein bisschen skeptisch mir gegenüber. Manchmal liest man ja so Dinge hinein, weil sie so schön passen, oder man liest sie heraus, weil sie so schön passen. Also ich war mit mir nicht ganz im Reinen, aber manchmal hat man Glück und ich habe so eine Art amtliche Bestätigung von Seiten des Buddha gekriegt, dass meine These tatsächlich richtig ist. Und zwar sagt er zu einer Zeit, merkt euch das, zu einer Zeit, wenn der edle Jünger auf den Sinn bedacht, aufmerksam, ganzen Gemütes hingegeben, offenen Ohres die Lehre hört, zu diesem Zeitpunkt bestehen die fünf Hemmungen nicht. Und zu diesem Zeitpunkt werden die sieben Erwachungsglieder entfaltet und gelangen zur Fülle. Und das ist eigentlich eine Sensation. Ja? Man assoziiert so, ja, den Buddha und den Bodhibaum, tiefe Versenkung, Meditation über Jahre und Jahrzehnte. Das ist als Prototyp für die Vorgehensweise, wie man zu dem endgültigen Ziel kommt. Und hier wird gesagt, ja, wunderbar, das ist sozusagen eine Kernmöglichkeit. Aber es gibt andere Vorgehensweise auch, die genauso gut und genauso gültig sind, wenn der Prozess, derselbe innere Prozess ausgelöst wird und zustande kommt, nämlich Samadhi, der für Befreiung notwendig ist. Jetzt sage ich aber gleich noch einen Satz dazu, nur der Vollständigkeit halber, damit man das nicht falsch versteht. Dieses Hören ist natürlich ein Hören besonderer Art. Man sieht immer Leute, die ihr Brötchen kauen, die Zeitung lesen und irgendwas im Hintergrund rauscht noch oder piepst noch. Dieses Hören ist natürlich nicht gemeint. Ja? Sondern das Hören, das hier angesprochen ist, ist wirklich ein fokussiertes, wo der Geist mit einer einzigen Sache beschäftigt ist, nämlich mit dem Aufnehmen dessen, was da gesendet wird, in Klammer, das muss natürlich auch das Richtige sein, was gesendet wird. Man muss ganzen Gemütes mit dem Herzen hingegeben, sozusagen wissbegierig sein, um nur dieses aufzufassen, was im Moment da gesagt wird und zu hören ist. Dann kann der Effekt entsprechend sein. Wenn die Voraussetzungen nicht gegeben sind, dann kann der Effekt natürlich nicht auftreten. Ihr habt mitgekriegt, dass wir bei den ersten beiden Wegen relativ lang verweilt sind. Das ist auch richtig, weil hier die Prinzipien sozusagen geklärt worden sind. Wenn man die verstanden hat, und das haben wir, glaube ich, in etwa getan, dann kann man über die anderen Formen schneller hinweggehen, weil da sich nichts Wesentliches anderes sozusagen vollzieht, wenn man diese Praxis auf sich nimmt. Also der dritte Befreiungsweg. Soweit er die Lehre gehört und gelernt hat, sagt er sie sich ausführlich her. Also der Übersetzer sagt, er sagt sie sich ausführlich her. Und alle anderen Übersetzer, auch im Englischen, sind sich einig, dass das Rezitieren meint. Ja? Rezitieren meint, dass man entweder einen Text, einen Dhamma-Text aus einem Buch, aus einer Schrift, sich vorliest. Oder was sicher noch besser ist, dass man ihn innerlich parat hat, aus dem Gedächtnis sich mehr oder weniger laut vorsagt. Heute hat sich in unseren Kreisen so das Wort Chanten durchgesetzt, weil es auch im Deutschen keinen wirklich adäquaten Ausdruck gibt. Ajahn Mettigo hat das in seinem Buch mal das intonierte Rezitieren genannt. Ja? Intoniert heißt, dass man auf die Länge und Kürze der Silben, in Pali ist das wichtig, achtet und dazu noch so zwei, drei, muss man sagen, unterschiedliche Tonhöhen verwendet. Und das meint, dass es eine Art von Wiedergabe von Sprache ist, die weder reines, nacktes Sprechen ist, noch irgendwie melodiöses Singen. Ja, das eine ist zu sehr intellektuell, das andere ist wieder zu sehr emotional. Man schwelgt dann in der Melodie und weiß gar nicht, was man eigentlich hört oder sagt in dem Fall. Und das wäre die beste Kombination, wenn man beim Rezitieren sowohl weiß, um was es inhaltlich geht, als auch innerlich so erhoben ist, dass einem das wirklich emotional trägt und in dieselbe Richtung schiebt, die ich vorher schon mal beschrieben habe. Ich muss leider gestehen, dass mir kein Beispiel eingefallen ist, wo das im Kanon sozusagen demonstriert ist. Kann sein, dass ich nur eins finde oder ihr mir nachher sagt, wo das überall steht. Vierter Befreiungsweg. Soweit er die Lehre gehört und gelernt hat, soweit sinnt und denkt er über sie nach. Das ist sehr beliebt, dass man über den Dhamma nachdenkt. Und hier sind zwei Arten von geistiger Aktivität angesprochen. In der Übersetzung heißt es sinnt und denkt er. In Pali ist es Anuvitakiti und Anuvichariti. Müsst ihr euch nicht merken. Das eine ist, vielleicht auch sagen, erwägen. Wie das Wort schon sagt, man wiegt ab. Ja, ist es so? Ist es anders? Ist es besser? Ist es schlechter? Man fällt ein Urteil. Ja. Also man prüft es für und wieder, man misst, vergleicht und kommt irgendwann zum Schluss. Ja, so ist es. Beim Dharma heißt es, ja, so, es ist die Bedeutung von. Und das zweite, Anuvicharati, ist mehr das stillere Form. Ist schon geklärt, um was es geht. Und man denkt immer noch, man umkreist, man wiederholt das, man vertieft das, man veranschaulicht das. Ne? Wie wenn man in Urlaub fährt, muss man erst mal überlegen, ja, wo fahren wir dann hin? Irgendwann ist entschieden, wo man hinfährt. Und dann denkt man noch, ach, wie schön sein Strand ist und wie gut das Essen sein wird und wie toll die Sonne da scheint. Oder so. So ähnlich in unserem Alltagserleben. Also, übertragen auf unser Thema heißt das, wir haben es mit der geistigen Auseinandersetzung mit Dhamma-Themen zu tun. Man fragt sich, was hat der Buddha mit dem oder jenem gemeint? Wie ist der Zusammenhang von jener Lehrrede zu dieser? Was ist die Ursache von Leid? Was ist der Weg zur Befreiung? Und, und. Also man macht sich ein Bild, ein eigenes Bild dessen, was man als Weisheit von anderen, von dem Buddha aufnimmt. Ja. Ein Musterbeispiel dafür scheinen mir die sechs Anusati zu sein, die sechs Erinnerungen, die sechs unübertrefflichen Erinnerungen, wird gesagt. Ja. Das sind im Kanon immer wieder genannt, die Reflexion oder sagen wir die Kontemplation über den Buddha, über den Dhamma, über den Sangha, über die eigene Großzügigkeit, über die Devas und was noch, über die eigenen Siddhas. Ja. Das sind die vier. Und ich will ein Beispiel mal vorlesen, sozusagen Muster, damit man das ein bisschen nachvollziehen kann. Da gedenkt der edle Jünger des Vollendeten. Dies wahrlich ist der Erhabene, er ist der Geheilte, vollkommen Erwachte, der im Wissen und Wandel Bewährte, der Gesegnete, der Kenner der Welt, der unvergleichliche Lenker führungsbedürftiger Menschen, der Meister der Götter und Menschen, der Erwachte, der Erhabene. Also so ein Beispiel für eine Kontemplation, wo der zentrale Gegenstand der Buddha selbst ist, aber nicht so sehr seine gesellschaftliche Herkunft, seine Biografie und, sondern es geht hier, dass man seine geistigen Qualitäten reflektiert, dass man sich an die erinnert, weil das ja dieselben geistigen Qualitäten sind, die man ja auch erwerben möchte. Also hier wird man das alles nochmal vor seinem inneren Auge aufrufen, was man schon 10-mal gelesen hat oder früher gelesen hat, wird aktualisiert, nochmal vertieft, nochmal anschaulich gemacht. Ja. So, was sind die zu erwartenden Ergebnisse? Wir müssen ja immer das im Auge behalten. Auf der einen Seite die Vorgehensweise, die empfohlene Methode, auf der anderen Seite, was kommt dabei heraus? Wird hier auch gefragt, obwohl es in einem anderen Textzusammenhang ist. Und es ist interessant, dass der Buddha hier eine ganz andere Erklärung gibt. Anders nur der Form nach, aber inhaltlich doch sehr ähnlich. Denn er sagt, zu dieser Zeit, wo man diese Kontemplation hat, ist der Geist frei von Gier, Hass und Verblendung. In Klammer gesagt, früher war er frei von den fünf Hemmungen. Hier wird gesagt, andere Perspektive, er ist frei von Gier, Hass und Verblendung. Und der Geist ist zu dieser Zeit, wenn man innerlich sich damit beschäftigt, richtig gerichtet. Meistens sehr falsch gerichtet. In dieser Angelegenheit ist er richtig gerichtet. Und jetzt noch ein kurzes Zitat. Recht gerichteten Geistes gewinnt der edle Jünger Begeisterung für das Ziel, Begeisterung für die Lehre, gewinnt er Freude an der Lehre. Im Freudigen aber erhebt sich Verzückung, verzückten Geistes beruhigt sich das Innere, im Inneren gestillt empfindet er Glück und des glücklichen Geist sammelt sich. Haben wir da alles schon gehört. Ja? Andere Methode, andere Vorgehensweise, dasselbe Ergebnis, etwas in einer Variante erzählt und dargestellt. Vielleicht sollte man noch ergänzen, wem das nicht so gut passt, diese sechs Erinnerungen, dass im Anguttara Nikaya auch eine sehr bekannte Lehrrede von den fünf täglichen Betrachtungen zu finden ist. Oder manchmal wird gesagt von den fünf Betrachtungen für jedermann. Ja? Das hat ein bisschen eine andere Ebene. Da geht es mehr darum, die fünf grundlegenden Tatsachen des Lebens zu reflektieren, die sich immer wieder klar zu machen und immer zu gucken, was hat das für Auswirkungen auf mein Leben. Das sind die Tatsachen, einmal was unseren Körper betrifft, Alter, Krankheit, Tod. Nummer 1, 2 und 3. Das vierte ist, dass man sich immer wieder klar macht, von allem, was mir lieb und angenehm ist, muss ich irgendwann Abschied nehmen, muss ich mich trennen. Und das fünfte, wir sind Eigner und Erben unserer Taten. Alles, was ich heute Abend sage, ist euch mehr oder weniger vertraut. Aber ich zeige das, wie das in unterschiedlichen Zusammenhängen immer wieder auftaucht und welche Funktion es da hat. Und da ist auch interessant die Variante, welches Ergebnis aus diesen Reflexionen entsteht. Das ist insofern bemerkenswert, als hier der Akzent ein bisschen verschoben ist. Dort ist nämlich statt der Skala der inneren emotionalen Wandlung der geistige Durchbruch, der geistige Durchbruch, die tiefste notwendige Einsicht genannt, die für Befreiung notwendig ist. Da heißt es nämlich, indem er nun diese Tatsache bei sich häufig erwägt, erschließt sich ihm der Pfad. Das heißt, er gewinnt den Stromantrieb. So, also mehr kann man für das bisschen in Anführungsstrichen nicht verlangen. Einmal eine emotionale Erhebung auf Höhen, die übermenschlich sind, und auf der anderen Seite auch der geistige Einblick in die entscheidende Lebenstatsache, die uns letztendlich herausführt. Und zum Schluss, das nenne ich aber nur, ist der fünfte Befreiungsweg genannt. Das ist das, was wir üblicherweise Meditation nennen. Ja? Mit Atembetrachtung, Metta, Bodyscan und, wo wir eigentlich eher assoziieren, dass das doch der Weg der Befreiung ist. Ich hatte schon gesagt, man stellt sich den Buddha unter dem Bodhibaum vor und kann gar nicht so recht glauben, dass es auch andere Vorgehensweisen noch gibt. Ich will versuchen, nach den fünf verschiedenen Befreiungswegen, die ich skizziert habe, nur natürlich, noch ein paar allgemeinere Schlussfolgerungen zu ziehen, dass wir so ein bisschen den Kern dessen, was der Buddha herüberbringen will, auch uns nochmal klar machen. Also, zunächst einmal haben wir gehört, dass es Lehrreden gibt, wo bestimmte Praxismethoden und die letztendliche Befreiung unmittelbar zusammengepackt sind, sozusagen Haustür an Haustür. Unsere Lehrrede macht da so einen kleinen Unterschied, weil sie, wie gesagt, noch die einzelnen Elemente, die zwischen dem einen und dem anderen liegen, herausarbeitet. Ja? Nämlich Samadhi-Sammlung muss stattfinden, sonst ist das Ziel nicht erreichbar. Ja? Samadhi ist unabdingbar, aber die Qualität von Samadhi kann sehr unterschiedlich sein. Bei manchen scheint sie wie spontan aufzutauchen, einfach da, kurz, aber knackig. Und andere müssen sich vielleicht ein Leben lang drum bemühen, wenigstens mal so ein bisschen die ersten Hürden zu schaffen. Was ganz wichtig ist, dass der Buddha nicht Samadhi lehrt. Ich habe jetzt immer nur Samadhi, Samadhi, Samadhi gesagt, aber der Buddha lehrt nicht Samadhi, sondern Samasamadhi. Rechte Sammlung. Warum? Samadhi kann man auf vielen Wegen haben. Also eine Opiumpfeife, Samadhi. Flasche Whisky, Samadhi. Marathonlauf, ich denke mal ab Kilometer 30, Samadhi. Oder rituelle Tänze, die sie in vielen Religionen ja empfohlen werden, Samadhi. Also alles die Zustände, über die wir gesprochen haben, in der einen oder anderen Variante. Aber wie gesagt, der Buddha lehrt Samasamadhi. Das bedeutet, das Ganze muss in einem bestimmten Kontext stehen und muss auch bestimmte Qualität haben. Und die Qualitäten habe ich schon genannt, aber die müssen wir nochmal dick unterstreichen. Erstens, was Grad von Sammlung angeht, müssen die fünf Faktoren des ersten Jhana oder später weniger vorhanden sein. Die fünf Jhana-Faktoren: Erwägen und Sinnen, Entzücken, Freude und einsgerichtet sein des Geistes. Dann muss weg sein, das, was unser Alltagsbewusstsein ausmacht, die fünf Hemmungen. Denken an sinnliches, Ärger, Lethargie, Aufgeregtheit, Gewissensunruhe und Zweifel. Das muss weg sein, sonst kann man nicht in Samadhi eintreten. Bemerkenswert fand ich, und das ist so eine der Grundaussagen, die hier drin steht: Samadhi-Vertiefungen definieren sich nicht über den Weg, über den man ihn erreicht, sondern über die Qualität der inneren, der psychischen Verfassung. Es ist also wurscht, ob ich Samadhi erreiche über Atembetrachtung, über Metta, beim Hören, beim Rezitieren der Lehre oder bei dem Darlegen der Lehre. Und last not least, es wird gern übersehen und auch gern übersprungen, dass Samadhi eine bestimmte Grundlage haben muss. Man kann dieses Phänomen der Meditation, der Sammlung nicht isoliert und für sich betrachten, sondern es braucht eine Basis. Und das macht der Buddha auch ganz, ganz klein an der Lehrrede aus der mittleren Sammlung, ist die 117. Da fragt er nämlich, er gibt auch die Antwort: Was ist denn rechte Sammlung mit ihren Voraussetzungen und ihrer Ausstattung? Also da gehört was dazu. Das heißt, rechte Anschauung, rechte Absicht, rechte Rede, rechtes Handeln, rechter Lebenserwerb, rechtes Mühen, rechte Achtsamkeit. Stellt mir das mal vor, ja? Das Einsgerichtetsein des Herzens, das mit diesen sieben Faktoren ausgestattet ist, das nennt man rechte Sammlung. Rechte Sammlung. Mit ihren Voraussetzungen und ihrer Ausstattung. Mit anderen Worten, worüber ich den ganzen Abend geredet habe, Samadhi, ist sozusagen der Schlusspunkt des Trainings, ja, das voraussetzt eine ganze Reihe anderer Übungen. Nicht? Im 8-Grad ist Samadhi, Samasamadhi in Punkt 8. Das setzt voraus, dass sieben andere auch eine Rolle gespielt haben oder spielen. Wobei da zwei Schwerpunkte im Auge sind. Einmal das rechte Anschauen. Wenn ich nicht weiß, um was es geht, werde ich Samadhi falsch verstehen und werde es falsch praktizieren. Das hört man überall, dass Menschen, die so eine Erfahrung machen, die auch überwältigend ist, wenn das eine tiefe Samadhi-Erfahrung ist, ist das hier überwältigend. Dass viele Leute sagen, ja, ich hab's, jetzt ist es, ich habe entweder Nirvana oder Befreiung oder ich bin eins mit Gott oder wie Seuse, glaube ich, sagt, ich habe die ewige Seligkeit von. Ja, so schief geht das. Und wer es nicht richtig versteht, wird auch unter Umständen Samadhi falsch einsetzen. Nicht für die eigene Befreiung, sondern wird sich verleiten lassen, Samadhi einzusetzen für irgendwelche magischen Praktiken, für übernatürliche Fähigkeiten, um egoistische Ziele zu erreichen. Und damit bin ich bei dem zweiten Schwerpunkt, der ja hier auch genannt ist, das ist Ethik. Ja? Sila. Samadhi ohne das Fundament von Sila ist für die Katz, kann man fast sagen. Weil dann, wie eben schon angedeutet, die Gefahr besteht, dass man diesen hohen geistigen Zustand für die falschen Dinge nutzt. So. Letzte Runde und dann habe ich das, und ihr habt ihr das für heute geschafft. In dieser Lehrrede sind ein paar indirekte Botschaften noch mit drin. Nicht versteckt, aber zwischen den Zeilen transportiert, die man sich vielleicht auch merken soll. Das eine ist, dass man gut beraten ist, wenn man das eigene Dhamma-Verständnis und die Praxis nicht auf irgendeine einzige Lehrrede bezieht, wo man sagt, da steht's, vielleicht weil es da so steht, wie es mir gerade passt, sondern dass man tunlichst bitte den Gesamtzusammenhang der Lehre kennt, die gesamte Lehre, ja, nicht irgendeine exotische Ausnahme oder eine Einzelaussage, sondern das das akzeptiert und würdigt, was der Buddha immer und immer und immer wieder sagt. Ja. Damit eng verbunden ist die Aufforderung, dass man seine eigenen Steckenpferde jetzt nicht überbetont. Ne? Dass was man selbst gut findet, was man selbst ganz gut kann, dass man das für die Lehre insgesamt nimmt, sondern sehr relativ weiß, bei mir funktioniert, ich mag's, aber für Meyer Müller-Schulze macht es ganz anders sein. Und der letzte Punkt, eigentlich der entscheidende Punkt. Ich habe mir aufgeschrieben, erforderliche geistige Befreiungsarbeit muss ganz geleistet sein. Nochmal, die Befreiungsarbeit muss geleistet sein, und zwar ganz, früher oder später. Ja? Entweder in einem früheren Leben schon erledigt oder eben jetzt. Ja? Irrwege, Sackgassen kann man vermeiden. Aber man kann keine Abkürzungen suchen und verwenden, die es gar nicht gibt. Man muss die Arbeit leisten. Und die Schlussetappe, wir haben einige Schlussetappen gehört, die ist nur dann kurz und einfach, wenn der Rest vorher schon erledigt ist. Nicht? Also ich nenne es mal Dhamma-Raketen wie Bahia oder Sariputta. Die haben vorher schon gezündet, ja? Die sind als Geistesgrößen schon angetreten, die hatten nicht mehr viel zu tun. Und wenn die das Richtige zum richtigen Zeitpunkt hören oder mitkriegen, dann ist der Rest ja Pillepalle sozusagen. Aber für die meisten Menschen, für den Otto-Normalverbraucher, ist der Weg und die Anstrengung eben, der Weg ist eine lange und die Anstrengung ist entsprechend groß. Ich will sagen, dass Dhamma ein sehr, sehr hohes Gut ist, das nicht als Schnäppchen zu haben ist. Dhamma ist nicht zu Discounterpreisen zu kriegen. Dhamma hat seinen Preis, den muss man entrichten. Und entsprechend ist aber auch das, was man dafür kriegt. Also das Preis-Leistungs-Verhältnis ist bei Dhamma wirklich, denke ich, unübertreffbar. Bleibt für uns, das ist der letzte Satz, dass wir jetzt gucken, wo sind wir in dieser Skala von innerer und äußerer Entwicklung? Wo sind wir gerade? Was ist unser Schwerpunkt? Und was gehen wir als nächstes so richtig an? Und was vor allen Dingen behalten wir auch für zukünftige Entwicklung im Auge? Vielen Dank.